So, grüß Gott zusammen. Ich war und bin richtig gespannt auf euch Denkedorfer. Das ist, ich habe gute Erinnerungen. Ich war schon länger nicht mehr zum Dienst hier. Das letzte ist eine Beerdigung, die ich bei euch erlebt habe. Mit dem Bruder Kunz, so sagt man. Das war hier ein API-Urgestein. Und da konnte ich da sein. Das passt natürlich ganz gut zu unserem Thema, ja, insgesamt der Einstieg. Ich wünsche mir sehr, dass wir an diesem Nachmittag, ich habe ja so richtig Zeit bekommen, und wenn man das weiß, dann muss man immer aufpassen, dass man dann auch wirklich durchkommt. Aber ich wünsche mir, dass Sie nicht nur zuhören, sondern ich habe gedacht, so wie vorhin hier gemurmelt wurde an den Tischen und gesprochen wurde miteinander, dass wir so ein, vielleicht sogar zwei Möglichkeiten haben, ganz kurz ins Gespräch zu kommen. Damit dieses Thema mit der Ewigkeit jetzt nicht nur zum Vortrag wird, sondern dass es tatsächlich zu uns kommt. Und ich bin auch froh, wir haben so einen Bibeltext ausgemacht, aber du hast da hingeschrieben noch zu mir, hat gesagt, und wenn du noch andere brauchst, nimm auch noch andere Bibelstelle. Und tatsächlich wird so sein, das Thema, da darf man nochmal woanders auch hinschauen, ein paar andere Fenster öffnen. Unsere eigene Geschichte mit diesem Thema. Ich steig mal so ein. Mein letzter Dienstort, bevor ich bei der APIS als hauptamtlicher Vorsitzender berufen wurde, war in Zweigingen, das Feinger Enz, Kirchengemeinde. So, mich erinnert ganz viel in Denkedorf daran. Auch ganz viel los, ein großer CFH im Posaunenchor und so. Also, in Zweigingen, und ich möchte kurz ein Erlebnis erzählen aus der Corona-Zeit, das ich erlebt habe dort. Wir wissen jetzt fast gar nicht mehr, aber wenn wir uns so nochmal besinnen, was war da alles? Ach ja, genau, da gab es so Wellen, mal durften wir mehr, mal weniger. Ich hatte ein Erlebnis eines Todesfalls in der ganz strengen Corona-Phase, wo man nichts durfte. Das war ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wem der Friedhof gehört und so. Aber bei uns war es so, nicht in der Friedhofshalle, sondern draußen. Maximal 10 Personen draußen mit Abstand, egal ob aus einer Familie, nicht singen draußen, nicht singen. Ich habe mich an einer Sache drüber weggesetzt, nämlich beim Trauergespräch, das habe ich immer gemacht. Ich habe gesagt, wenn Sie wollen, ich komme ins Haus. Und dann setzen wir Maske auf, das ist für mich okay, sitzt ja die Familie beieinander. Und beim Besprechen dieser Beerdigung, der Vater ist gestorben, es waren keine Familie, die sich sonst in der Gemeinde sehen lassen hat, in der Kirchengemeinde, kam man natürlich drauf, was ist denn so das Thema, was war denn so seins, wie machen wir es denn, wie können wir gut Abschied nehmen. Dann haben sie mir von ihrem Leben erzählt, das ganze Haus voller Vogelvolieren, draußen vor dem Haus, riesige Vogelvoliere, war ein riesengroßer Vogelfreund. Sage die zu mir, also wenn wir uns was wünschen dürftet, wir hätten einen Musikwunsch. Man durfte ja nicht singen. Dann ich gesagt, und zwar heißt dieses Lied Die Vögel. Er hat gesagt, das machen wir. Ganz am Anfang, genau, irgendjemand hat gerade schon Pfiffer. Das machen wir. Ich kenne nur das Lied nicht. Ja, das schicken wir Ihnen zu. Die Beerdigung musste nach 25 Minuten vorbei sein, mit allem. Schicke die mir ein Lied mit 4 Minuten 50. Und als ich es angehört habe, war ich sprachlos. Die ganze Zeit nur Schlagermusik im Hintergrund und du hörst nur Vogelgezwitscher. 4,5 Minuten lang. Nichts anderes. Ich war so traurig, weil ich gedacht habe, in dieser schweren Zeit würde ich eigentlich gerne noch was sagen. Ich würde eigentlich gerne noch von dieser Auferstehungskraft erzählen, von Jesus, dem Licht, von dem, dass du ankommen kannst bei Jesus, den Lebenden predigen. Und dann wird man ja schier gar auch noch einen Psalm oder zumindest einmal noch Worte zum Grab, also damit man dann irgendwie das hinbekommt miteinander. Also ich war tief traurig, ich bin auch ins Gebet, wirklich, ich habe gesagt, Herr, ich verstehe das nicht, was soll ich denn machen? Dann habe ich mich entschieden, ich habe es versprochen, also wird das Lied abgespielt. Wir waren auf dem Friedhof, 10 Leute verteilt und ich habe das Lied abspielen lassen, 4 Minuten 30 lang. Und mit jeder Minute bin ich trauriger geworden. Jetzt hört dieses Lied auf zu spielen und was passiert? Ein unfassbares Vogelkonzert. Während dem ganzen Lied sind unmerklich überall die Vögel gekommen, haben sich in die Sträucher und in die Bäume reingesetzt und haben gesungen. Und gesungen. Und ich habe gedacht, das lasse ich gerade geschehen. Habe also nochmal 1-2 Minuten davon hergeschenkt. Weil, ist ja klar, was passiert ist. Also ehrlich, mir hat Gott gezeigt, in mir hat es gejubelt, der Heilige Geist hat gesprochen, hat gesagt, Mensch, schau doch, wenn ich möchte, dass gesungen wird, das Lied der Auferstehung, dann sorge ich dafür. Und wenn die Steine, wenn die Kinder und die Menschen nicht mehr dürfen, werde ich dafür sorgen, dass die Steine singen und schreien. Und wenn es die Steine nicht sind, sind es die Vögel. Ich sorge dafür. Es gab keine bessere Predigt. Ich habe dann noch eine Andacht gemacht, so irgendwie, ich glaube Psalm 23, ganz kurz natürlich nur, ich weiß es ja selber schon nicht mehr, die Leute, wie ich es jetzt auch nehme. Aber was ich sagen konnte, ist das eine, wenn jemand die Möglichkeit hat, aus Tod Leben zu schaffen, dann ist es der auferstandene Jesus. Wenn jemand die Möglichkeit hat, dann ist es er. Und das haben alle verstanden, alle 10. Die sonst nie irgendwie in Gottesdienst auftauchen oder so, die haben es verstanden, alle haben es verstanden. Unser Herz hat gejubelt und wir wussten, der auferstandene Herr ist da. So, das ist eins der eindrücklichsten Erlebnisse, die ich auf dem Friedhof hatte. Und jetzt haben wir ja selber alle auch unsere Geschichten. Wir haben ja unsere Geschichten. Vielleicht waren Sie heute auf dem Friedhof. Weiß es nicht. Bei uns war das immer so üblich, dann ist man auf dem Friedhof mit einer Kerze und so am Ewigkeitssonntag. Aber vielleicht kommt heute besondere Erinnerung hoch, wie denn das war das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr. Und vielleicht kommt auch der Schmerz hoch, dass da noch was da ist, wo man sagt, das erinnert mich einfach und das holt mich immer wieder ein, weil da haben wir was gemeinsam erlebt und das war so schön oder es war so traurig oder so schrecklich, was auch immer, ich kann es nicht mehr zurückholen. Es ist nicht mehr da. Letzte Woche wurde ein sehr guter Weggefährte, Thorsten Meinhardt, mit 50 Jahren, ein Musiker. Ich habe Popmusik studiert und christliche Musikschule gegründet, hier und da. Und er war einer der ersten, die da mit uns unterwegs waren. Da fragst du dich, warum muss denn das jetzt sein? Herr, warum muss das sein? Frau, 2 Kinder, 1 davon schwer behindert. Warum muss das sein? Und gleichzeitig dann zu wissen, dass die ganze Familie immer versucht hat, ihr Leben irgendwie bei allem Schweren und Schönen so zu leben, dass sie wusste, aber wir sind doch mit dem lebendigen Gott unterwegs. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wissen wir doch jetzt auch, der Thorsten ist jetzt in den Armen Gottes. Wissen wir denn das wirklich? Wissen wir denn das jetzt? Für immer zu Hause, Ewigkeit. Wenn wir als Christen unterwegs sind, im Gespräch vielleicht über das, dann sagen wir es vielleicht so ganz schnell, ist doch gut, dass wir wissen, dass wir beim Herrn sind, geborgen. Ja, wissen wir es denn? Und vielleicht auch die Frage, was macht uns denn so gewiss, dass wir für immer beim Herrn sind, für immer zu Hause? Ja, ich habe es schon angedroht, Murmelgruppe. Weil das würde ich ja mal gern, dass Sie das miteinander ganz kurz überlegen miteinander. Können wir das eigentlich so sagen? So immer beim Herrn zu Hause? Kann ich das heute sagen? Und mit welchem Recht oder mit welcher Gewissheit? Wie komme ich zu so einer Aussage, dass ich sagen kann, ich werde für immer bei Jesus sein? Ganz schön steil, gell? Aber jetzt denke ich, dass wir hier als Allianzgemeinschaft, also unterschiedliche Gemeinde und Gruppierungen, mit den Themen da ja gut unterwegs sind, mit den Glaubensthemen. Jetzt tauschen Sie sich einmal geschwind aus, wir nehmen uns nicht zu lang Zeit. Ja, aber so geschwind, damit dann sind wir ganz drin im Thema. Also, was gibt mir denn die Gewissheit? Was gibt mir denn die Gewissheit, dass wir einmal bei Jesus sein werden? Ich zähle einfach runter von 3 auf 0 und wenn wir gleichzeitig anfangen zu schwätzen, ist es nicht peinlich. Machen wir so. 3, 2, 1, jetzt bitte. So. Jetzt bin ich natürlich einigermaßen gemein. Aber der Sinn war ja tatsächlich, jetzt kam nicht jeder zu Wort, nicht jede, das ist mir sehr bewusst. Vielleicht nachher, wenn es dann Kuchen gibt, kann man nochmal weiter erzählen. Aber jetzt sind wir mittendrin. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich die Fragen gestellt, die so jetzt damit zusammenhängen oder kleine Erlebnisse erzählt, was ja auch sehr gut ist. Ich merke immer wieder bei dem Thema, geht es auch darum, werde ich eigentlich einmal meinen Liebsten, meine Liebste wiedersehen? Also, und wenn ja, wie? Begegnen wir uns nochmal? Oder wird dann alles anders sein? Also es schwingt schon mit, weil der Abschiedsschmerz, der ist oft so unglaublich schwer, wenn man jemanden verabschieden muss, dass man sagt, ich will dich doch mal, da kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt habe ich 3 Bibelverse und 3 Fragen, die damit verbunden sind, mir raussucht. Der erste Bibelvers ist Römer 8. Also man sagt zu Römer 8 auch das hohe Lied der Heilsgewissheit. Wer das nicht parat hat in seinem Best-of Bibelversen oder Bibelstelle, also und sagt, ich habe schon auch richtig mir wichtige Bibelstelle, wenn Römer 8 nicht dabei ist, dann gehört es da unbedingt noch mit in den Rucksack. Ab heute. Das ist so unglaublich stark. Also wenn man mal so richtig gar nicht mehr weiß, wo man gerade steht und wie man alles verstehen soll, dann ist Römer 8 der Ermutigungsvers oder das Ermutigungskapitel schlechthin. Wir nehmen jetzt nur ein Vers raus, weil sonst das schaffen wir ja nicht alles sonst. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Denn, so beginnt's, denn, davor kommt ganz viel, dass die ganze Schöpfung seufzt und nicht mehr weiß und alles eigentlich nach der Erlösung sich sehnt. Das wird auch beschrieben. Die ganze Schöpfung schreit, sehnt sich. Da gehören wir dazu, da gehören aber unsere Wälder dazu, da gehört Natur dazu, da gehören die Tiere dazu, alles. Wir schreien, innerlich schreit's, Herr, Abba, Vater, hilf, lass es doch so kommen, dass wir erlöst werden, also diese Sehnsucht, dass alles gut wird. Und dann kommt dieser Vers. Denn, ich bin gewiss. Jetzt werden so ein paar Dinge aufgezeigt. Ich bin gewiss, es gibt nichts, was mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Nicht der Tod und nicht das Leben. Und da packt man alles rein. Also Friedhof, Tod, aber der Tod ist nicht nur der Friedhof, sondern der Tod ist auch wirklich überhaupt der Fluch des Todes. Die Vergänglichkeit, dass Dinge einfach aufhören, einfach weg sind, nicht mehr da sind. Nicht mehr auffindbar. Das ist auch der innerliche Tod. Aber weder dieser Tod noch das blühende Leben das Vitale, das Schöne, das nach vorne Strebende, das Impulsierende, das, was alles, da lässt uns alles gelingen. Nicht mal dieses Leben, das uns plötzlich Gott vergessen macht und so. Nein, nicht mal das Leben, das blühende Leben, wird uns von der Liebe Gottes trennen. Gott liebt das Leben. Gott liebt das Leben. Dann ist da von Engel und Mächten die Rede. Vielleicht ist es ein Thema, das gar nicht so stark bei Ihnen ankommt, weil Sie sagen, wir wissen, es gibt Engel und es gibt Mächte, aber es ist nicht mein Alltag, ich erlebe es nicht. Aber es wird sehr wohl erlebt. Vielleicht sogar in unserer westlichen Welt zunehmend erlebt. Natürlich gibt es die Transzendenz, also das, was wir nicht sehen, aber trotzdem Wirklichkeit ist. Und wenn wir die weltweite Kirche anschaut, ich bin auch immer wieder mal unterwegs, zuletzt in Brasilien gewesen, da ist es ganz klar, ganz dicht dabei, der Okkultismus. Aber das ist nicht so weit weg. Wir sind vor 2021 nach Haupt-Betra gezogen in ein Haus. Da ist die Frau, der das Haus gehört hat, oder das Ehepaar, die sind ausgezogen, haben uns das Haus gegeben, und dann sagt die Frau beim Ausziehen, hat sie uns der Schlüssel gegeben, war alles gesprochen, bei der Hausübergabe sagt sie, jetzt gehe ich noch einmal durchs Haus und nehme alle meine Geister mit. Und ich glaube das. Ich habe da gar keine Angst davor. Also ich habe keine Angst vor. Jesus ist das Licht der Welt, ist mein Herr, stärker als alle. Aber das heißt zutiefst esoterisch verhaftet. Und das ist kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Da gibt's wirklich geistliche Kämpfe, die zunehmen auch in unserer Welt. Aber jetzt nochmal, denn ich bin gewiss, dass mich nicht trennen wird. Wird mich nicht trennen. Wenn Gott sagt, meine Liebe über dir, es wird mich nicht trennen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Man müsste eigentlich noch dazu sagen, noch Vergangenheit, noch Vergängliches gehört zu Tod und Leben. Das umgreift sowohl die Zukunftssorge oder die Zukunftseuphorie. Gibt es ja auch Menschen, die so nach ganz nur das Gute sehen, nach vorne. Aber jetzt vielmehr auch nochmal das nach hinten schauen. Die Dinge, die uns verfolgen. Das sind ja die Sachen, die uns eigentlich immer wieder an, ich bin ja mit Jesus unterwegs, aber da gibt's halt diesen einen Punkt in meinem Leben, der spricht völlig dagegen. Also Menschen mit Sucht können davon ein Lied singen. Wenn die Sucht nicht weggeht, einfach nicht in den Griff gebracht wird, aber die Jesus-Beziehung dennoch da ist, dann nagt an der Stelle immer was. Oder wenn ich merke, da ist etwas in meinem Leben an Schuld schon weit, weit, weit zurück. Und ich habe es schon 100 Mal und öfters gebeichtet, beim Abendmahl, wo auch immer, wie auch immer. Und es ist halt trotzdem da. Es holt mich immer wieder ein. Und hinterfragt mich und klopft an meiner Tür und sagt, Matthias, das wird nicht reichen, denn an der Stelle wird dir mal der Herr sagen, alles gut, aber das hindert dich daran. Also das mag für viele von uns gar kein Thema sein, aber es ist ein Thema. Jetzt sind wir doch ehrlich. Ich war Krankenpfleger in meinem ersten Beruf. Was meinen Sie, wie viele Patienten mir begegnet sind, die gesagt haben, was habe ich getan, dass ich diese Krankheit habe? War es das oder das? Also das Schicksalsglaube, der hängt ja da dran, dass man sagt, dass ich jetzt krank bin, ist kein Wunder, weil. Vor allem, wenn es unheilbare Krankheitssituationen sind. Versucht man es zu erklären. Weder Vergangenes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges trennt dich von mir, sagt Jesus. Sondern ich bin ganz bei dir. 100% brutto gilt meine Liebe. Die gilt nicht nur für den Teil, der glänzt, sondern auch für den anderen Teil. Vielleicht sogar erst recht für den anderen Teil. Weil das ist er doch, der Herr. Weder hohes noch tiefes, da geht es auch um Räume. Man könnte ja auch sagen, ja, wie kann dieses Universum, das ist ja gar nicht möglich, Entschuldigung, das ist nicht möglich. Ich bin nur der kleinste Punkt, das kleinste Sandkorn in diesem Universum. Da gibt es doch viel bedeutendere Dinge als mich. Das stellt dich nicht in Frage. Denn ich bin gewiss, dass weder hohes noch tiefes mich trennen kann. Noch eine andere Kreatur. Das gefällt mir so, weil das lässt so einen Raum offen. Ich kann mich noch erinnern, so als Jugendlicher, wenn man dann so auf Bibelabende wart oder so, da war völlig klar, es gibt außerhalb der Erde kein Leben. Also ich bin mir da nicht so sicher. Die Bibel verwendet Begrifflichkeiten, die werden uns nicht erklärt. Aber die sprechen, wenn sie von Welt sprechen, nicht nur hier von unserer Weltlichkeit, sondern wenn die von Welt sprechen, spricht die Bibel von Kosmos. Also von dem, was wir sehen und nicht sehen. Weil es so riesig ist. Mag kommen, was kommen mag, mal ganz egal, deswegen gefällt mir das so, das ist ganz offen gelassen. Mag kommen, was kommen mag, selbst wenn es außerhalb unserer Wahrnehmung stattfindet, aber uns plötzlich ereilen sollte. Hier auf Erden, es wird uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Wird uns nicht trennen. Keine Gewalten, niemand. Niemand. Weil er ist der Pantegrator, der Weltherrscher. Er. Und warum das Ganze ist? Weil es hängt eben, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Das ist ja der Punkt. Von der Liebe Gottes. Kann es keiner. Warum? Die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wir reden nicht von irgendwas, sondern wir reden von der Liebe Gottes, die das alles umspannt und die macht sich aber fest an einer Sache. Das haben wir schon tausendmal gehört. Aber es ist halt der Mittelpunkt. Die Liebe Gottes macht sich fest eben an seinem Sohn. Römer 5, ganz kurz. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Daran macht sich die Liebe Gottes fest. Daran. Und die kommt eben von außen und kommt nicht von mir, dass ich sage, Herr Gott im Himmel, Allmächtiger, liebe mich. Nein, er sagt, es geht genau andersrum. Er sagt, du, Matthias, Hansmann, ich liebe dich. Er kommt zu mir. Der Weg ist andersrum. Und nur deswegen hält's ja, wenn's an mir hinge. Ich denke da nicht so arg oft dran, dass wir doch uns eigentlich gesagt haben, wir lieben uns doch. Ich kann da gar nicht immer dran denken. Es sind schöne Momente, wenn ich selber wieder neu dran denke, aber ich kann, wenn's an mir hängt, vergesse es. Aber an ihm hängt's. Und deswegen hängt er für mich. Drei Fragen. Die zweite, gibt's nicht doch noch eine berechtigte Restunsicherheit? Also vielleicht was, wo man sagen könnte, ja, aber wenn es dann so sein wird, dass ich dann vor dem Thron Gottes stehe, dann gilt's halt doch erst. Hansmann, du kannst jetzt viel erzählen, aber du kannst letztlich auch nicht das sagen, weil wir stehen, sind alle im gleichen Boot. Gibt's nicht diese Restunsicherheit? Ich liebe so das Johannesevangelium. Und Offenbarung, wo nachher gleich noch kommt, ist ja auch Johannes. Und da lesen wir Folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es ist so unglaublich schön. Da steht also kein Petrus so noch vor der Tür, der dann doch am Schluss noch mich angrinst und sagt, auf dich haben wir gerade noch gewartet, aber du bleibst draußen. Sondern es ist so ganz anders, was hier Jesus sagt, Theologen sprechen da gern davon, das ist die sogenannte präsentische Eschatologie. Das bedeutet, heute schon sage ich es dir zu. Also dieses Wort, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Heute schon. Du bist heute schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Heute. Wer mein Wort hört und glaubt. Es geht jetzt nicht um die Menschen, wo man sagt, ob die Person wohl überhaupt das Wort Gottes gehört hat, sondern es geht um dich. Das ist überhaupt spannend in der Bibel. Immer dann, wenn wir meinen, wir müssten andere beurteilen. Wissen wir es denn? Wir wissen es nicht. Und Jesus sagt einmal sehr scharf zum Johannes. Der sagt, was passiert mit dem? Und sagt, das geht dich nichts an. Das ist nicht dein Thema. Dein Thema ist nicht zu urteilen über der andere. Dein Thema ist, überall dort, wo du bist, das zu bezeugen. Und du selber höre. Das ist dein Thema. Es geht um dich. Um dich, um dich, um dich. Und dann bezeug's. Tat mit deiner Tat und mit deinem Wort. Und höre nicht nur. Da gibt's eine ganz schöne Geschichte, die möchte ich ganz im Schnelldurchgang einmal uns vergegenwärtigen. Weil die kommt am Schluss von der Bergpredigt. Wo Jesus ganz viel Wichtiges gesagt hat. Und dann sagt er zum Schluss, wer nur hört, und nicht tut, also wenn es keine Auswirkung hat in deinem Leben. Schwierig. Schwierig. Und die Geschichte geht so. Der kluge Hausbauer. Nick Butterworth. Schon ein bisschen zum Aufatmen kurz, damit alles so ganz tief geht. Jesus sagt am Schluss vom Hören und vom Glauben und vom Tun. Darum, wer diese Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Der Text kommt vom Hansmann, will ich nur dazu sagen, das ist nicht in dem Büchle drin. Dass sein Haus sorgsam plante, sich alles wunderbar ausmalte, mit allem Wissen auf Papier brachte, belesen und beschlagen war und dann den besten Untergrund und das beste Fundament suchte, das es gibt, einen tragfähigen Untergrund, den Felsen. Als es nun zu tröpfeln begann, der Regen kam, das Nass vom Himmel schoss, das Unheil sich von oben ergoss, fiel es doch nicht ein. Es musste der Felsen sein. Schaut hin. Der sein Haus, in Klammer, sorgsam plante, sich alles wunderbar ausmalte, mit allem Wissen auf Papier brachte, belesen, beschlagen war, sich aufmachte, hämmerte, baute, nagelte und malte, als Untergrund den Sand wählte, es ihm jedoch nicht an schönen Farben fehlte. Als dann der Platzregen kam, die Wassermassen sich ergossen, durch den Sand die bösen Fluten schossen, ein letzter Windstoß rüttelte und schüttelte, die Wände sich lösten, die Statik sich entblößte. Da war klar, ein Narr, ein törichter Mann ist das, der sein Haus zwar plant und baut, aber den Sand wählt, statt nach dem Felsen schaut. Jetzt schauen beide aus dem Fenster. Der Kluge und der Narr, beide sind gefragt, was ist nun gut? Jesus sagt, hören und tun. Wer nicht hinhört, baut zwar, aber auf Sand. Wer zwar hört, aber ignoriert, baut ebenfalls am Strand. Deswegen hören, was Jesus sagt. Und auch tun. Sonst hängt nicht nur die Wäsche in der Leine, sondern der ganze Kerl, Schutt und Asche, samt den Beinen. So witzig das in dem Kinderbuch ist, es ist Jesus zutiefst ernst. Weil er nach der ganzen Bergpredigt sagt, Leute, was ich euch sage, ist wahr und lasst es in eurem Leben heute Wirklichkeit werden. Die Ewigkeit entscheidet sich nicht am Himmelstor, sondern heute. Heute, sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt, Klammer und tut. Also wenn es Auswirkungen hat aufs Leben. Ich habe den Leiter der MEUG, das ist die brasilianische große Gemeindebewegung im Süden Brasiliens, über die Gnadauer Brasilienmission, habe ich dort gefragt, sag mal, wie schätzt du das ein mit der Erweckung in Brasilien? War ein riesen Lauffeuer in Brasilien. Wie schätzt du das ein mit der Erweckung? Haben wir sie noch oder hat sie aufgehört? Sagt er zu mir, ich frage mich, ob wir jemals eine Erweckung hatten. Dann frage ich zurück, wie kommst du denn da drauf? Überall sind die Stadien voll gewesen und Menschen zum Glauben gekommen und so weiter. Dann sagt er, ja, aber es hat sich nichts verändert. Die Stadien sind voll, ein Lauffeuer überall, aber sobald einer der großen Prediger zum Politiker wird, ist er so schnell korrupt wie alle anderen und wird zum reichen Mann. Warum hört es nicht auf? Hören und tun. Nicht nur feiern. Hören und tun. Mich hat es sehr nachdenklich gemacht. Jesus sagt, hören und tun und glauben. Glaube, heute schon gilt's. Und jetzt noch die dritte Frage. Und dann landen wir. Das ist tatsächlich die Frage, ist dieser Himmel für dich eigentlich eine erstrebenswerte Größe? Denn wir können ja über die Ewigkeit reden, bei Jesus sein, aber mal ehrlich, wer sehnt sich denn nach dem Himmel? Also haben wir Bild da davon. Wenn ich in Urlaub fahre, mit meiner Frau, überlege, wo fahren wir hin, sagt sie irgendwie so ein komischer Ort im Berg, den kenne ich nicht. Dann was mache ich? Ich informiere mich. Ich will wissen, wo fahren wir hin in Urlaub. Ich tue alles dafür. Wann haben Sie sich zum letzten Mal über den Himmel informiert? Das ist ja Ihr großes Ziel. Ah, vielleicht. Aber da geht's auf jeden Fall hin. Also was wissen wir denn darüber? Und das Schöne ist, dass die Bibel voller Bilder ist. Also tatsächlich Bilder über die Bibel, die uns so mit hineinführen, wie wir es fassen können. Weil wir können es ja nicht wirklich fassen. Aber das, also wenn ich da hin möchte in die Ewigkeit, also in die lebendige Ewigkeit, dann möchte ich wissen, wo ich mal bin. Weil das bedeutet doch, der kürzeste Abschnitt meines Lebens findet hier statt. Das wird mal so das große Halleluja sein dort. Aber wie sieht's denn da aus? Also das Schlimmste ist für mich, wenn die Leute sagen, ihr werdet die ganze Zeit Lobpreis. Die ganze Zeit Lobpreis. Dann denke ich, oh nein, oh liebe Güte. Und mit welchen Lieder? Und dann kommen immer die gleichen Lieder und so. Und das für immer. Lass mich in Ruhe damit. Also nicht, dass ich die Lieder nicht schön fände, aber doch bitte nicht die ganze Zeit. Ich will auch nicht die ganze Zeit das Weihnachtsoratorium hören. Ja, also so schön das ist, aber nein. Aber es gibt auch ganz andere Bilder in der Bibel. Total andere Bilder. Ha. Ich glaube, wir machen das noch ganz kurz. Andreas, ich gucke schon zu dir rüber. Da gibst du mir noch 5 Minuten Murmelgruppe. Murmelgruppe, wenn wir sagen, wir fahren gemeinsam in den Himmel, also Reisegruppe, ja, weil mir das sagt, das ist ja reale Größe. Erklärt euch mal kurz gegenseitig, wie es dort ist im Himmel. Also, das muss ja irgendwie was Erstrebenswertes sein. So, Murmelgruppe, kurz vom Himmel erzählen, wie sieht's dort aus? 3, 2, 1, jetzt. So. Ja, was mich sehr freut, ist tatsächlich, dass es ganz viel mit Lachen und fröhlichen Gesichtern jetzt war. Weil genau so ist es. Und das Schöne ist, wenn man in die Bibel reinschaut, dann ist das ja nicht wie so eine Ansichtskarte. Ja? Da schreibt jemand aus Brasilien und sagt, guck mal, was ich da alles habe. Ich grüße dich herzlich von Rio de Janeiro und dann schöner Sonnenuntergang. Und du weißt genau, das wirst du nie erleben. Sondern es ist doch anders in der Bibel. In der Bibel ist es so, da schreibt da jemand und sagt, ich bin schon dort und ich bereite alles vor. Und ich freue mich so, bis dein Umzug stattfindet. Und jetzt möchte ich dir schon mal ein paar Bilder schicken, dass die Vorfreude steigt. Und ich empfehle wirklich, ich habe das mal für mich entdeckt, empfehle, dass man das Offenbarungsbuch vor allem das Offenbarungsbuch, so liest, wie es da steht und nicht gleich überlegt, wo sind da die Querverweise zum Hesekiel und zum Jesaja und so, also was wird denn da wie dargestellt. Man kann das immer alles sofort irgendwie versuchen, zur Bibelarbeit zu machen. Man kann aber auch sagen, ich lasse mich mal beschenken von dem Bild. Das empfehle ich sehr, denn es sind Sehnsuchtsbilder. Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Jerusalem kommt. Das Neue, die neue Stadt. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Das heißt, die Tränen sind vorhanden. Um das mal zu sagen, vorher werden wir überhaupt noch sein im Himmel und so. Das Bild sagt uns, deine Tränen sind real. Es wird nicht so getan, als sind die nichts wert. Doch, die sind was wert. Gott sammelt die Tränen. Gott sammelt die Tränen und erwischt sie dir ab und sagt, jetzt ist gut. Von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, da schreit niemand mehr rum. Egal. Also, ich kann mich noch so an meine Isolde erinnern, weil unser erster Sohn, der hat so gierig geschrien dauernd. Der war so richtig durchdringend. Heute ist das der ruhigste von alle. Aber die war manchmal so fertig. Man hört das Geschrei endlich auf. Also das ist auch Geschrei. Ja, natürlich der Schmerz, Schmerzgeschrei auch. Noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21. Lesen Sie das Kapitel. Ich lege das jetzt nicht mehr groß aus. Ich möchte nur das eine Bild dazulegen. Offenbarung 21, die Stadt Jerusalem, die wird uns so erklärt, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Die hat Maße, die kriegen wir nicht in unseren Kopf rein, weil sie sind hoch, breit, tief und es ist die Menschen, wie wenn wir schwerelos wären irgendwie. Also das mal einfach nur zu fassen, dieses Bild zu fassen, es gibt ein unglaublich starkes Bild. Ein Sehnsuchtsbild, das trifft mich zutiefst. Da wird erzählt, dass der Thron Gottes ist, auf dem Thron der Vater, neben ihm der Sohn, das Lamm. Unterm Thron fließt der kristallklare Fluss hervor. Durch die ganze Stadt durch, breit, kristallklar. Schöner als jeder denkbare Fluss, reine Fluss. Links und rechts sind Bäume. Und dann heißt es nur mit einem Satz, und den muss man sich einfach nur mal behalten, was es bedeutet. Schon deswegen möchte ich in den Himmel. Und die Blätter der Bäume heilen die Wunden aller Völker. Die Blätter. Nicht das Lamm da vorne, das ist nur das Wasser, das vom Lamm ausgeht. Ja, ja, aller Völker. Und es ist das Wasser, das die Bäume speist. Und es sind die Blätter, die an den Bäumen hängen, die sich vom Wasser speisen, die sich aus dem Lamm speisen. Nur die Blätter haben die Kraft schon allein die Blätter haben die Kraft, die Wunden aller Völker, wir reden von allen Völkern, zu heilen. Da werden wir uns wieder treffen, wir. Dingedorfer Vögle und Horber Vögle und Api Vögle und Sephardim Vögle und Gemeinde Gottes Vögle und wir alle. Und dann die großen Völker, die sich gerade bekriegen. Das Volk Israel, die Palästinenser. Tatsächlich. Die, die dorthin ziehen zu ihm, wird alles heil. Aber heute schon geht dieser Fluss aus unterm Kreuz Jesu. So, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich gleich mit euch beten soll oder wie du es geplant hast, Andreas. Ja? Herr Jesus, was ist das für eine Verheißung? Für ein Sehnsuchtsbild. Hey, danke dafür. Danke, dass du uns so mit reinnimmst. Und dass wir gewiss sein dürfen, dass nichts uns davon abhalten wird. Nichts. Danke.